Ja, liebe Schwestern und Brüder, keine Sorge, ich werde hier nicht Stellung nehmen zur Verwaltungsarbeit und Verwaltungsreformen. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Natürlich ist die Frage berechtigt, was kann es da Spannendes geben? Aber das müssen all diejenigen entscheiden, die in diesem Bereich tätig sind. Kraft gewinnen bei starkem Gegenwind. Kraft gewinnen bei starkem Gegenwind, und als Bibeltext ist angegeben Daniel 6, der Bericht Daniel in der Löwengrube. Ich möchte diesen Text unter vier Überschriften und in vier Abschnitten im Blick auf den Bibeltext nachdenken. Die erste Überschrift: Daniel macht Karriere und bewährt sich. Daniel macht Karriere und bewährt sich. Zunächst überhaupt nichts von Gegenwind und Schwierigkeiten. Im Gegenteil. Ich lese aus Kapitel 6 die Verse 1 bis 5. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Wir stehen mit diesem Kapitel an einer Wende in der Geschichte. Das babylonische Reich, von dem wir vorher gehört haben, im ersten Teil, war an sein Ende gekommen nach nur wenigen Jahrzehnten. Wir lesen im Kapitel 5 am Ende, dass Belsazar, der König der Chaldäer, getötet wurde durch einen Angriff der Heere der Meder und der Perser. Jetzt übernahmen die Meder und die Perser die Herrschaft. Und so heißt es ja dann auch im ersten Vers: Und Darius aus Medien übernahm das Reich. Eine geschichtliche Wende mit großem Ausmaß. Eine Wende in der Weltherrschaft im Bereich des Nahen und Mittleren Ostens. Das Reich, die Babylonier, das Juda eingenommen hatte, Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört. Unter diesem Reich war Daniel als ein Bub, als ein junger Bursche ins Exil gekommen nach Babel. Dieses Reich war jetzt zu Ende. Und nur mit einem Satz möchte ich sagen: Unter der Herrschaft der Meder und der Perser war dann ein Neuanfang in Juda zwar bescheiden, aber doch wieder möglich. Tempelbau, Aufbau von Jerusalem und so weiter. Eine Epochenwende. Daniel hat das miterlebt. Wie gesagt, er kam ja als Junge ins Exil, zwischen 10 und 15, maximal 20 Jahren eher jünger, und lebte dann inzwischen rund 65 Jahre ununterbrochen im Exil. Er dürfte so um die 80 Jahre gewesen sein in der Erzählung. Also von wegen Verwaltung und Ruhestand, da bin ich doch dankbar, dass ich Pfarrer bin. Und nun war dieser Daniel, dieser Ausländer, Jude, mit anderem Glauben, dieser Daniel wird eingesetzt als einer der Fürsten unter der obersten königlichen Ebene und darunter noch einmal 120 Statthalter. Also man könnte im Vergleich zu heute sagen, Daniel war Ministerpräsident. so relativ direkt unter Frau Merkel. Das war seine Position. Daniel macht Karriere. Interessant, auch unter den neuen Herrschern. Es hatte sich offensichtlich herumgesprochen, dass der Daniel gut war. Ein guter Verwalter. Und es ist ja oft so, die Herrscher wechseln und die zweite, dritte, vierte Ebene, die bleibt. Und so blieb auch Daniel in einer Regierungsposition. Er macht Karriere am Hof des Königs. Und dann kommt ein wichtiger Punkt in diesem Text, dieser Daniel bewährt sich. Er hatte sich schon bewährt und er bewährt sich aufs Neue. Da heißt es im Text, in ihm war ein überragender Geist. In diesem Daniel waren Gaben, überragende Gaben. Von wem? Von Gott gegeben und jetzt eben auch für diese Aufgabe in der Verwaltung und in der Regierung. Gott begabt auch für solche Aufgaben und für solche Tätigkeiten. Darf ich Sie heute Morgen fragen, was ist denn Ihre Begabung? Was können Sie? Was können Sie gut? Was hat Gott Ihnen gegeben? Ich denke, dass wir von diesem Text her und von anderen biblischen Texten her im Blick auf das Reden von Gaben breiter denken müssen als nur die Gaben für die Gemeinde im Engen. Die Bibel denkt hier offensichtlich viel weiter. Ich persönlich denke, dass die Gabenliste, die Paulus in 1. Korinther 12 geschrieben hat, leider etwas im Schatten der Gabenliste von 1. Korinther 12 steht. Denn dort haben wir eher eine Breite der Gabe über das gottesdienstliche Leben hinaus. Zum Beispiel die Gabe der Spende. Ja, nun, wenn man in einem freien Werk tätig ist, kommt man nicht umhin, das auch zu benennen. Nein, eine Gabe der Spende, die durch Erbe da sein kann oder wie auch immer oder selber erwirtschaftet, genannt und aufgeführt als eine Gabe. Dieser Text trägt mich an, im Blick auf das Gabenverständnis weit zu denken, nicht nur im Blick auf Gemeinde, sondern auch im Blick auf unsere Tätigkeit im Beruf, unsere Mitarbeit in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Was ist deine, was ist meine Begabung? Setze ich sie ein oder lasse ich sie brach liegen? Jeder hat eine Verantwortung für seine Gabe. Da bin ich sehr dankbar. Ich habe keine Verantwortung für Ihre Gabe und Sie nicht für meine. Aber das, was uns Gott gegeben hat, lassen Sie uns das tun. Ein interessanter Punkt in dieser Geschichte, ich möchte es nur andeuten, da fehlt die Zeit zur Ausführung, nicht? Hier ein geistlich tief geprägter Mensch, der im heidnischen Ausland Regierungsverantwortung übernimmt. Nicht das Thema Christ und Beruf, Christ und Leben in der Welt, Christ und Engagement in der Gesellschaft. Das sind ja Themen, die uns immer wieder fordern. Was ist mein Platz? Was ist unser Platz? Und was ist unsere Aufgabe? Hier setzt Gott einen Menschen ein in dieser heidnischen Umgebung. Und jetzt geschieht etwas ganz Typisches. Ich könnte auch sagen, etwas ganz Menschliches. Jetzt gibt's Neid. Neid. Und damit komme ich zum zweiten Stichwort und zur zweiten Überschrift. Karriere schafft Neider und führt zu unüberlegter Entscheidung. Karriere schafft Neider und führt zu unüberlegter Entscheidung. Zunächst einmal können wir sagen, das ist ganz selbstverständlich. Ich bin zutiefst überzeugt, da kennen wir genügend Beispiele, dass Karriere Neider schafft. Zutiefst menschlich. Die anderen Fürsten, die Statthalter, die suchen nun bei Daniel irgendetwas zu finden. Und wo beginnen sie? Bei seiner Berufstätigkeit. Das haben wir schon gehört im ersten Teil, in den letzten Versen von Vers 1 bis 5. Sie suchen einen Anhalt in seiner Berufstätigkeit. War er irgendwo untreu? Hat er irgendeinen Fehler gemacht? Und die Feststellung lautet, er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen an ihm gefunden hat. Treu in seinem Beruf, treu auch in seinem weltlichen Engagement. Hier war er nicht schlampig, das hat er nicht nebenher gemacht. Er war treu, aber es wurde nichts an ihm gefunden. Und jetzt geht die Suche weiter und dazu lese ich die Verse 6 bis 10. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist, so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Der Neid auf den Menschen mit Erfolg, der Neid auf den Menschen mit Karriere, der Neid auf den mit überragendem Geist, der Neid auf den, der mit Weisheit handelt und regiert. Ich habe vorher gesagt, es geschieht etwas menschlich ganz Selbstverständliches. Und jetzt möchte ich aber hinzufügen, es geschieht trotzdem etwas Sündiges. Ein falscher Umgang mit den Gaben unter uns. Denn Neid fördert nicht das gemeinsame Wohl, sondern es blockiert. Was wäre geistlich? Gottes Gaben im Anderen entdecken, annehmen, sich zugutekommen lassen und dafür danken. Paulus zählt in Galater 5, Vers 20 bis 21 den Neid zu den Werken des Fleisches. Neid gehört zu den Werken des Fleisches. Jetzt könnten wir hier ja heute Morgen sagen, da sind wir ja doch dankbar, dass wir als Christen unter uns sind und diese Gefühle nicht mehr kennen. Ihre Reaktion spricht Bände. Neid auch unter Christen. Liebe Schwestern und Brüder, wie viel in unseren Gemeinden wird durch Neid unter Christen blockiert? Was läuft da alles unbewusst oder doch unausgesprochen? Oder es werden aus Neid heraus Entscheidungen getroffen und dann anders plakatiert. Neid. Ein Werk des Fleisches. Ich möchte Sie einladen, dass wir in solchen Dingen wenigstens zuerst ehrlich zu uns selber sind und uns fragen, was bewegt uns, was leitet uns, was treibt uns an. Und dann vielleicht durch eine geistliche Sicht im Blick auf die Gaben, die Werke des Fleisches immer und immer wieder überwinden können, indem wir das Positive der Gaben des anderen nutzen und in Dienst nehmen für das Ganze. Der Neid treibt diese anderen Leute dazu, zum König zu gehen und ihm eine Empfehlung zu geben, nämlich, dass niemand mehr angebetet werden darf, außer ihm selber. Auch hier wieder eine zutiefst menschlich verständliche Regung. Nicht, das muss denn ja schon geehrt haben. Der König lebe ewiglich. Da kommt die ganze Prominenz des Landes und schlägt ihm vor, nur noch du darfst verehrt werden. Oh. Menschliche Versuchung zur Macht. Natürlich fragen wir uns, hat er nicht an Daniel gedacht? Es steht davon nichts im Text. Vielleicht hatte er ihn noch zu wenig gekannt. Auf jeden Fall gibt er diesem Wunsch nach und erlässt das Gesetz, das nach dem Gebot der Meder und Perser nicht mehr verändert werden darf. Neid, Machtsucht. Liebe Schwestern und Brüder, die Werke des Fleisches sind zunächst verlockend. Das ist das verführerische Wesen der Sünde. Die Werke des Fleisches sind zunächst verlockend. So erstmals geschehen im Garten Eden mit der Frucht, die so gut ausgesehen hat wie ein schwäbischer Apfel. Und dann kommt die Ernüchterung. Das ist das Diabolische an der Sünde, dass sie zunächst verlockend und gut aussieht. Das ist das Verführerische der Werke des Fleisches, von Neid und Machtsucht, dass sie zunächst verführerisch aussehen. Und dann kommt das bittere Ende. Sie führen letztlich nie zum Guten, sondern nur, wenn überhaupt, für kurze Zeit. Das Gesetz wird erlassen. Was geschieht jetzt mit Daniel? Ich komme zum dritten Teil. Daniel bleibt Gott treu und trotzt der Versuchung der Macht. Daniel bleibt Gott treu und trotzt der Versuchung der Macht. Ich lese die Verse 11 bis 16. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm: Du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Wie reagiert Daniel? Es wird so, wie in vielen biblischen Geschichten, äußerst schlicht erzählt. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch oft so geht bei solchen Geschichten, dass man gern noch ein bisschen mehr wüsste. Ganz schlicht, was macht Daniel? Er geht in sein Haus. Er geht seinen Weg. Er lebt seinen Glauben. Er betet nach seiner Gewohnheit, zu seinem Gott. Er macht es wie immer. Keine faulen Kompromisse, kein Taktieren. Daniel verbiegt sich nicht. Daniel ist bereit zur Mitarbeit in der Verwaltung und Regierung in einem fremden heidnischen Land und bis dahin sogar unter seinen Feinden, den Babyloniern. Aber im Glauben lässt er sich nicht verbiegen. Von Anfang an nicht, wie wir es schon vorher gehört haben. Er bleibt seinem Gott treu und damit bleibt er sich treu. Das Thema lautet Kraft gewinnen bei starkem Gegenwind. Hier jetzt ganz konkret Kraft gewinnen bei der Versuchung zur Macht. Es wäre doch für Daniel ein leichtes gewesen, irgendwie sein Gebetsleben anders zu ordnen, so dass es in der Öffentlichkeit nicht mehr auffällt. Man kann doch zum Beten auch in den Keller gehen. Und das tut er nicht. Und damit bleibt auch das öffentliche Zeugnis seines Glaubens bestehen. Das öffentliche Zeugnis. Seine Tätigkeit in der Öffentlichkeit als Fürst auf der zweiten Ebene der Regierung führt nicht dazu, dass er sein Glauben und sein Handeln im Glauben heimlich tut und verbirgt. Er steht dazu. Und das tut er hier. Die Frage des Themas lautet ja Kraft gewinnen, auch bei starkem Widerspruch. Wie kann das geschehen? Wie kann es zu solcher Kraft kommen? Woher kommt die Kraft? War Daniel besonders stark? War er ein Glaubensheld? Ich gehe davon aus, dass Daniel in der Tat eine starke Persönlichkeit war, auch menschlich gesehen. Und trotzdem ist die Versuchung zur Macht für jeden eine Versuchung. Woher kommt die Kraft? Ich möchte nur ein Stichwort liefern, das wir von Daniel vorher schon einmal hörten. Aus der Treue. Aus der Treue zu Gott. Aus der Treue zum eigenen Glauben. Und auch aus der Treue zum Bekenntnis in der Öffentlichkeit. Aus der Treue. Ich habe vorher den Neid als ein Werk des Fleisches zitiert. Treue ist eine Frucht des Geistes. Steht im selben Kapitel, Galater 5, Vers 22, in der Aufzählung der Früchte des Geistes. Treue. Hier sehe ich einen Schlüssel für Daniel. Nicht in seiner Kraft, nicht in seiner Persönlichkeit, nicht in seiner Stärke, sondern in der Treue gegenüber seinem Herrn. Und Paulus hängt ja die Treue sehr hoch, wenn er an anderer Stelle schreibt, nun fordert man nicht mehr von uns, als dass man treu erfunden würde. Treue, gegebenenfalls auch gegen die Karriere. Wenn es um den Glauben geht, geht der Glaube vor. Ich habe vorher von einer politischen Wende gesprochen. Jetzt erlebt Daniel eine persönliche Wende. Und sie kommt von jetzt auf nachher. Wir stehen, habe ich den Eindruck, auch in einer politischen Wende, wenigstens in einer politischen Zäsur. Ich habe den Eindruck, dass es um uns und auch in unserem Land so stark brodelt wie schon lange nicht mehr. Wo führen Wenden hin, zum Guten oder zum Schlechten? Und wir können Wenden erleben in unserem persönlichen Leben. Und wir wissen nicht, was daraus wird und wie es weitergeht. Am Anfang dieses Jahres 2016 wissen wir nicht, was am Ende sein wird. Weder in der Welt noch in unserem persönlichen Leben. Aber eines zählt und eines hält. Gott ist der Herr der Geschichte. Und damit komme ich zu einem vierten und letzten Punkt. Gott erweist sich als der Herr über alles. Gott erweist sich als der Herr über alles. Es bleibt ein langer Resttext, den ich nicht mehr komplett lesen kann. Also das ganze zweite Kapitel, den zweiten Teil dieses Kapitels, die Verse 17 bis 29, ich fasse zusammen. Gott erweist sich als der Herr über alles. Er erweist sich als Herr über Darius. Da geht dann am Morgen dieser Darius hinaus an die Löwengrube und dann ruft er hinab, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Dein Gott, der dir ohne Unterlass dient, der helfe dir. Darius hat erkannt, dass er einen Fehler gemacht hat, dass er sich über den Tisch ziehen ließ. Aber jetzt beruft er sich auf den Glauben Daniels und erwartet von dessen Gott die Hilfe. Es wird ja noch nicht ausgeführt, wie Daniel und Darius miteinander unterwegs waren. Aber der Darius hat etwas mitbekommen vom Glauben dieses Daniels. Liebe Schwestern und Brüder, könnte unser Glaube ansteckend sein, wenn wir in unserem Leben treu sind, mit unseren Gaben, wenn wir sie einsetzen für andere und gleichzeitig zu unserem Glauben stehen, könnte das andere anstecken, vielleicht sogar einen König. Gott erweist sich als der Herr. Gott erweist sich als der Herr über Daniel. Daniel wird gefragt von Darius, wie es ihm geht. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich denn dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Gott ist der Herr über alles, auch über Daniel und bewahrt ihn vor den Löwen. Und in einem dritten Bereich zeigt sich die Herrschaft Gottes. Darius erlässt jetzt ein Gebot mit folgendem Inhalt. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Von dem König, der angebetet werden soll, zu dem König, der ein Gebot erlässt, dass der Gott Daniels der wahre Gott ist. Was für ein Wirken Gottes, was für eine Erkenntnis Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, diese Geschichte, kann man sagen, geht gut aus für Daniel. Muss es so immer sein? Nein, so muss es nicht immer sein. Mich beeindruckt in dem Buch Daniel das Wort der drei Freunde im Feuerofen, die sinngemäß sagen, wenn uns Gott bewahren wird, dann wird er es tun. Und wenn nicht, ist er trotzdem Gott. Das ist die Herausforderung unseres Glaubens, dass wir den Ausgang nicht in der Hand haben. Und trotzdem dürfen wir Gott vertrauen, dass er alles in seiner Hand hat. Das Danielbuch lehrt uns, die Herren dieser Welt, sie mögen heißen, wie sie wollen, kommen und gehen. Unser Herr bleibt und er wird kommen und er wird bleiben. Amen. Lass mich dein Sein und Bleiben, du treuer Gott und Herr. Von dir lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit. Dafür will ich dir danken in alle Ewigkeit. Amen.